wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute sind wir ein bisschen später, weil wir ein kleines technisches Problem hatten. Das hat aber Andreas wie immer souverän gelöst. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, also in Anbetracht des schönen Wetters lässt sich das alles gut verkraften. Kurz zusammengefasst, das Wetter, es ist knackig kalt, es ist ein stahlblauer Himmel, es ist Sonne satt. Damit ist es gesagt und der See changiert.
Kurz und bündig, wir haben natürlich wieder viele, viele Themen heute für euch. Und wir fangen mal mit einer Meldung aus Großbritannien an. Die gesamten englischen Mainstream-Medien berichten, ob das der Guardian ist, die Daily Mail. Eine Zusammenfassung finden wir in der deutschsprachigen Agrar heute. Und man spricht über flächendeckend landesweit leere Regale in Supermärkten. Und zwar vor allem, was frische Artikel, frisches Gemüse, frisches Obst angeht. Und nun ist alles so knapp geworden, dass die britischen Supermarktketten, also mit so die größten Asda und Morrisons, aber langsam auch Aldi und Lidl, die Gemüse- und Obstportionen rationieren. Also pro Kunde werden ab heute nur noch 2 Packungen Tomaten abgegeben an jeden, 2 Packungen Gurken, Salat und Paprika. Und beim Einzelhändler Asda wird die Rationierung auch noch auf Brokkoli, Blumenkohl und Himbeeren ausgeweitet. Und da heißt es, dass eben auch weitere Artikel schon im Visier sind, die eben auch begrenzt werden könnten. Andreas, wir kommen gleich auf die Gründe für all das. Wir hatten ja schon vor 2 Jahren darüber gesprochen, dass das offenbar nicht nur das Schicksal für Großbritannien sein wird, sondern ein weltweites Problem werden könnte.
Ja, und das Allerschlimmste ist, dass man sich immer mehr daran gewöhnen muss, an den Gedanken, habe ich das Gefühl, dass es kein Zufall ist oder auch keine Naturereignisse, die dahinter stehen, sondern auch hier wieder eine weitere Agenda im Rahmen einer nahezu globalen Kriegsführung, will ich mal provokant sagen, im Rahmen einer Verschwörungstheorie natürlich, gegen die gesamte Menschheit da mehr oder weniger über das Thema Hunger vorzugehen. Denn welche Möglichkeit könnte mehr Gefügigkeit bei den Menschen erzeugen als die Überlebensangst?
Ja, und ich kann an dieser Stelle alle Hobbygärtner nur ermuntern, es ist ja jetzt die Zeit, wo ihr anfangen könnt einzusehen. Am besten, wenn ihr kein Gewächshaus habt, und das haben nun mal die wenigsten, dass ihr das zu Hause macht, dass ihr euch die kleinen Pflanztöpfchen kauft, gute Erde, also da gibt es ja verschiedene Komposterden, auf jeden Fall Bioqualität, gutes Saatgut habt. Wir stellen das hier auch immer ein, das ist ein Bio-Saatgut, wo ihr alles drin habt, Tomaten, Gurken, und genau diese Artikel eben werden jetzt weltweit, vor allem auch in Europa, Raritäten werden. Und das ist offenbar keine Verschwörungstheorie. Es hat gestern in Großbritannien die Jahreskonferenz der National Farmers Union stattgefunden. Also das sind die Bauern dort und die Landwirte, und die Präsidentin Frau Batters, Minette Batters, hat weitere Rationierungen unter anderem von Salatprodukten als sehr wahrscheinlich eingeordnet. Und es wird festgestellt, dass also in Großbritannien die Produktion von Salat, Gurken, Tomaten den niedrigsten Stand seit 1985 hat. Und das ist das erste Jahr der Aufzeichnungen überhaupt. Die britischen Gewächshäuser, die kämpfen mit den gestiegenen Heizkosten, und nicht nur in Großbritannien ist das so. Um das alles bewältigen zu können, hätten die Betreiber vieler Gewächshäuser eben die Salatproduktion herunterfahren müssen. Und bei Feldfrüchten wie Karotten, Pastinaken, Blumenkohl und Kohl seien in Großbritannien außerdem Frostschäden aufgetreten. Das Gleiche passiert gerade in den Niederlanden. Ihr wisst, dass Holland das größte Produktionsland für Europa, für all diese genannten Gemüsesorten ist, das wichtigste Exportland. Und auch hier wurden, wie es heißt, die Produktionen in den beheizten Gewächshäusern reduziert, zurückgefahren wegen der hohen Energiekosten. Zudem hätten sich die Großhandelspreise zum Teil verdreifacht, was ebenfalls zu den leeren Regalen beitrage. Und die Lieferengpässe, so heißt es, würden auch noch einige Wochen anhalten.
Naja, und diese Entwicklung, die wir hier sehen, die geht ja ganz langsam voran und wirkt sich immer mehr zu. Und man spürt langsam immer mehr diesen Griff am Hals. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt hoffentlich viele Leute wach werden, spätestens wo die Preise so hoch sind. Denn in der Stadt lässt sich natürlich schwer eine Eigenvorsorge so machen wie auf dem Lande. Aber auch auf dem Lande sehe ich unglaublich viel Gleichgültigkeit noch, die sagen, okay, ich mache das schon irgendwie und gehe dann in den Supermarkt. Ich erinnere mich an die 60er Jahre, die ich als Kind sehr bewusst wahrgenommen habe, die 1960er. Und meine Mutter hatte dann damals einen eigenen Garten. Die hatte einen Kartoffelacker, die hatte Möhren, die hatte Stachelbeeren, Erdbeeren und so weiter. Und für uns war das alles sehr, sehr normal. Und irgendwann, damals war es nämlich so, dass der Krieg noch sehr in den Knochen der Menschen steckte und sagte, man muss Eigenvorsorge haben, weil alleine sich darauf zu verlassen, dass der Staat das macht oder die großen Infrastrukturen, da hat man sich nicht drauf verlassen. Und dann, als es dann eigentlich nicht mehr nötig war, also das heißt also zu der Zeit, da hat man es dann eben halt noch gemacht, aber als es dann eigentlich nötig wurde, hat man dann damit aufgehört. So ist es richtig. Und ich weiß noch, wie meine Mutter irgendwann gesagt hatte, das rechnet sich alles gar nicht mehr. Da kann ich es billiger im Supermarkt kaufen, als wenn ich mir hier die Arbeit noch ranhänge. Das wird sich in Zukunft wieder ändern und ich kann nur hoffen, dass die Menschen geistesgegenwärtig das realisieren und sich mit Samen eben halt auch entsprechend eindecken.
Ja, dieses Saatgut könnt ihr ja auch selber ziehen, das wisst ihr. Also wenn ihr gute Bio-Tomaten, Bio-Gurken habt und eben auch gute Bio-Kartoffeln, dann bewahrt das Saatgut, also das heißt, holt die Kerne aus Gurken und Tomaten und Paprika und hier den scharfen Paprika und so weiter raus, trocknet sie, also säubert sie, trocknet sie und nutzt sie für euer eigenes Saatgut. Und wenn ihr gute Bio-Kartoffeln habt, lagert sie kühl und dunkel, lasst sie ruhig ein bisschen keimen und gebt sie, wenn es jetzt wärmer ist und die Zeit dafür gekommen ist, in die Erde. Und wenn ihr gar nicht so viel Platz habt, also hier haben einige Freunde von uns etwas ausprobiert, die haben sich diese Pflanzsäcke gekauft und haben die mit Erde gefüllt und haben da die Kartoffeln reingepflanzt. Und diese Saatgutsäcke, also diese Pflanzsäcke, die sind ja sehr hoch, also da kann man sehr tief gehen. Und die hatten eine sensationelle Kartoffelernte. Also das heißt, die Kartoffeln haben genügend Platz dort, um sich auszubreiten. Es gibt so viele wichtige Hinweise, wie ihr selber dafür sorgen könnt, dass ihr wenigstens zum Teil euer Gemüse selber anbaut. Selbst wenn ihr nur einen Balkon oder eine Terrasse habt oder ein großes Blumenfenster, wo ihr eben auch eure Kräuter anbauen könnt. Ihr könnt die Kräuter immer wieder ernten, trocknen. Im Dörrautomaten ist es immer noch das Effektivste. Also ich bin gerade dabei, kann ich euch gerne als Foto einstellen, Petersilie wieder zu trocknen, die ich im Gewächshaus habe, und Oregano und Thymian und so weiter. Und dann hat man eben immer auch diese wichtigen, sehr, sehr gesunden Kräuter. Also diese ständige Produktion, in die wir jetzt auch wieder reinkommen können. Wenn ihr günstige Tomaten, Biotomaten bekommt, dann kocht sie ein oder dörrt sie, also oder legt sie in Öl ein. Es gibt so viele verschiedene Hinweise, die wir in den letzten Jahren hier auch gemeinsam durchgegangen sind. Und ja, Ende Februar, es geht jetzt wieder los mit dem Einsehen. Ich fange auch bald an. Muss jetzt zusehen, dass deine Hühner da wieder aus dem Gewächshaus rauskommen, damit ich dann auch meine kleinen Setzlinge ziehen kann. Und es ist so wichtig, also auch gerade hier in Kanada sehen wir Lieferengpässen, der größeren Art entgegen.
Ja, und hier sind die Menschen aber dann wirklich schon sehr bewusst sich dem hier ausgesetzt. Das merkt man auch sehr deutlich hier bei den Nachbarn hier auf dem Lande, weil hier haben viele mittlerweile, wo vorher mal eine Rasenfläche war, tatsächlich Rinder rumlaufen oder auch Schweine rumlaufen oder eben halt auch Acker angelegt. Also das merken wir hier schon sehr deutlich, wobei man in diesen dünn besiedelten Gebieten eh nicht so stark betroffen sein wird. Aber in städtischen Gebieten ist es wichtig und jeder hat die Möglichkeit im Rahmen seiner Möglichkeiten eben halt auch da ein bisschen was zu tun. Wichtig ist, sich vorzubereiten, nachhaltige Ware zu haben, die lang haltbar ist, die man essen kann, als Überbrückung, bis man dann in die Eigenversorgung wiederkommt. Denn es gilt wahrscheinlich schon, einige Jahre irgendwann zu überbrücken.
Ja, das ist das, worüber wir tatsächlich, viele von euch erinnern sich, die von Anfang an dabei gewesen sind, worauf wir euch vorbereitet haben. Wir sind ja selber noch ein bisschen im Nebel gewesen und haben herumgestochert, aber uns war klar, dass offenbar die Lebensmittelproduktion eins der Hauptthemen, Lebensmittel und Wasser, werden würde. Und es ist kein Zufall, dass große selbsternannte Philanthropen sich die größten Acker- und Farmflächen in den USA gesichert, also erworben haben, wie zum Beispiel Bill Gates. Und es ist auch kein Zufall, dass im Moment sehr viele Produktionsflächen brennen. Auch dazu kommen wir gleich noch. Es ist heute ein großer Schwerpunkt, die Lebensmittelproduktion, die einbricht. Und in Großbritannien heißt es, dass die Verfügbarkeit der Anbaukulturen um 30-40% eingebrochen ist. Ich gehe mal davon aus, dass das bei uns ähnlich ist, in Mitteleuropa. Da kommen wir auch gleich noch darauf, was sich da an Zahlen verändert hat, was die Lebensmittelproduktion angeht. Großbritannien, das meldet der Guardian, bezieht in dieser Jahreszeit eigentlich üblicherweise 80% vieler Salat- und Gemüseprodukte aus der südostspanischen Region um Murcia. Aber die dort ungünstigen Witterungsbedingungen mit kalten Temperaturen, so ist halt nun mal ein Klimawandel, eine Klimaerhitzung, die seien aber auch in anderen Bezugsländern aufgetreten, wie Italien, Marokko, Tunesien, Ägypten. Und Stürme verzögerten die Lieferungen aus Marokko. Und jetzt hat es bei euch natürlich auch schon geklingelt. Das sind ja genau die Herkunftsländer, wo auch für Deutschland, Österreich, die Schweiz und so weiter die Produkte auf den Tisch gebracht werden.
Ja, und da wird es immer enger mittlerweile. Und das passt natürlich dann auch hervorragend zu diesen ganzen Entwicklungen, die insgesamt laufen. Lieferketten, gleichzeitig eben halt Verseuchung, gleichzeitig Verbrennung, Hühnerfarmen brennen, Kriege finden statt und so weiter. Und das geht natürlich alles zulasten der Menschen und deren schlichte Versorgung in Sachen Nahrungsmittel. Und man spürt, es zieht sich etwas zusammen. Und die Frage ist, wie lange können sie es noch durchziehen und wann werden die Menschen es spüren und sagen, ich muss dem auch in irgendeiner Art widerstehen?
Ich möchte euch hinweisen auf einen Beitrag heute aus unserer US-Redaktion, der vor unserem Podcast heute eingestellt wurde. Ein 10-Minuten-Video, bitte schaut euch das in Ruhe an. Da sind freie Journalisten dabei, Fakten zu sammeln, um mal das Bild aus einzelnen Mosaiksteinen deutlicher zusammenzustellen, was die Lebensmittelproduktion auf der ganzen Welt anbelangt. Und offenbar will man mit allen Mitteln versuchen, diese zu minimieren und zu dezimieren. Es heißt, dass nach Einschätzung von Andrew Opie vom British Retail Consortium, das ist ein Wirtschaftsverband für Einzelhandelsunternehmen, die Lieferengpässe bei Obst und Gemüse aus Südeuropa und Nordafrika noch Wochen andauern werden. Also bereitet euch bitte darauf auch jetzt vor. Das heißt, wenn ihr diese Gemüse jetzt bekommen könnt noch, dass ihr sie einkocht, dass ihr sie dörrt, dass ihr sie blanchiert und einfriert, Blumenkohl und solche Sachen, um es haltbar zu machen. Und es heißt hier weiter, und das meldet NTV, dass die Präsidentin der Pharma in Großbritannien, Frau Batters, außerdem festgestellt hat, und das ist eben auch dort nicht alleine, sondern auch hier in Amerika ein richtig schwerwiegendes Problem geworden, dass die Eierproduktion Tiefstände seit Jahrzehnten erreicht. 2022 seien in Großbritannien etwa 1 Milliarde weniger Eier produziert worden als zum Beispiel 2019. Außerdem geht es um eine Befragung von britischen Viehzüchtern. Und da heißt es, es gibt einen Rückgang der britischen Produktion. Etwa 40% der Rinderhalter und 36% der Schafhalter hätten angegeben, in den kommenden 12 Monaten ihre Betriebe verkleinern zu wollen. Gründe? Natürlich die gestiegenen Kosten, der erschwerte Handel durch den Brexit, Personalmangel, Klimawandel, gestiegene Energiekosten und so weiter.
Naja, alles, was den Menschen gut tut und was ihnen nützt, das wird mehr oder weniger systematisch abgeschafft. Und alles andere, was ihnen nicht nützt, wie zum Beispiel Waffenproduktion, da geht momentan die ganze Richtung hin. Und gerade was du zum Thema Eier sagst, wir haben gerade gesehen, dass du dieses Eigelb ja sogar jetzt mittlerweile das kommt noch dazu, ne? Also gesundheitliche Faktoren in Sachen Corona sogar hat, ne? Ach, das kommt jetzt noch.
Ich wusste es nicht. Ja, da wäre ich jetzt direkt drauf zu sprechen gekommen. Es gibt eine neue Studie, das ist die, die du gerade angesprochen hast. Und zwar gerade in diesem Zusammenhang, vielleicht noch mal vorweggenommen, in den USA sind in den letzten 2 Monaten mehrere Großbrände zu verzeichnen gewesen, wo riesige Hühner- und Eierfarmen lichterloh gebrannt sind. Es wurden außerdem, und das Ganze ja auch in Europa, Millionen Hühner auf Großfarmen wegen angeblicher Vogelgrippe getötet. Und in Amerika, übrigens auch hier in Kanada zuweilen, herrscht ein akuter Mangel an Eiern. Und es könnte eben jetzt angesichts all der Entwicklungen und Ereignisse noch schlimmer werden. Und jetzt kommen wir zu dieser Studie, die du genannt hast, Andreas. Die ist veröffentlicht worden in der National Library of Medicine. Und die hat ergeben, dass ganz bestimmte Stoffe im Eigelb das Covid-Virus im Körper wirksam blockieren könnten und oder nicht könnten, sondern es tun.
Ja, also in dieser Studie, da wurden also die potenzielle Wirksamkeit von Eigelb-Antikörpern als neutralisierendes Mittel gegen das SARS-CoV-2 untersucht. Also die haben untersucht eine neutralisierende Wirkung von Anti-Spike-Proteinen und haben dort eine hemmende Wirkung herausgefunden auf die Bindung der Spike-Proteinen Mutanten des Coronavirus. Und also wir sehen sehr deutlich, dass die Ergebnisse zeigen, dass eine signifikante neutralisierende Wirkung gegen das SARS-CoV-2-Pseudovirus verschiedene Spike-Protein-Mutanten und sogar SARS-CoV in vitro haben. Das heißt also, dass es ein praktikables Instrument sein kann, das schlichte Eigelb für die Prävention und Kontrolle von Covid-19.
Das sind doch wirklich sehr spannende Informationen, oder? Also aus meiner Sicht könnte man daraus einiges ableiten. Warum sollen die Menschen keine Eier essen? Das heißt auch hier, wenn ihr, denn das, was du hier gerade weitergegeben hast, Andreas, das heißt, könnte ja auch heißen, wenn es um das Spike-Protein geht, dass damit auch gewisse Schäden durch die Spritze zumindest minimalisiert oder zumindest reduziert werden könnten.
Ja, das wäre durchaus möglich und man wundert sich wirklich, weil wir wissen ja auch, dass Eier sowieso ein unglaublich wichtiges Nahrungsmittel sind. Also gerade das Eigelb hat eine unglaubliche Vitaminreichheit und es gilt ja immer noch die Mehr, dass man beispielsweise dort mit zu viel Eier, was hat man da, Cholesterin nach oben treibt. Und das ist schlicht und ergreifend längst widerlegt. Patrick Heitzmann, ein Ernährungsberater, den findet man im Internet, der hat da mal was Interessantes drüber geschrieben. Man hatte also quasi irgendwelche Tierversuche gemacht und hat dann einen Menschen oder hat dann irgendwelche Tiere mit Hunderten von Eiern vollgestopft und hat dann gesagt, okay, jetzt ist das Cholesterin gestiegen. Also wer jeden Tag 2 oder 3 Eier isst, das ist überhaupt kein Problem. Es ist nur gesund und das ist das Hauptproblem. Offenbar soll es nicht gesund sein.
Also ich weiß jetzt nicht, ob die Empfehlung jeden Tag 2, 3 Eier sein muss. Da fehlen mir die medizinischen Hintergründe.
Von Patrick Heitzmann kommt das. Und das ist auch wirklich für die Gesundheit. Und wenn man sich entsprechend natürlich bewegt und natürlich nicht den ganzen Tag nur rumhängt, dann ist das schon eine ganz wichtige Ergänzung.
Also wir haben ja in unserem Kongress, werde ich ein Interview führen mit Frau Dr. Petra Wichel. Und sie ist die Chefin der Swiss Mountain Clinic. Und es sind ganz interessante Dinge, die sie in unserem Vorgespräch zum Besten gegeben hat und wo ich auch gesagt habe, das müssen wir unbedingt in unserem Kongressinterview bringen. Da spricht sie in der Tat auch von 2 Eiern pro Tag, wenn es gute Eier sind, also nicht die Industrieeier, sondern wirkliche Bio-Eier, um eben viele Nährstoffe, die der Körper neben dem Eiweiß braucht, damit auffüllen zu können. Also wahrscheinlich, Andreas, hast du auch mit deiner Andeutung nicht ganz unrecht, dass man vielleicht die Eier den Menschen ausreden möchte, um sie nicht allzu gesund werden zu lassen.
Ja, das sehe ich auch so. Natürlich ist es insgesamt eingebettet. Nicht, dass man sagt, man isst jetzt 3 Eier am Tag und ist gesund. Man sollte insgesamt, wir sind ja hier in dem Vorteil auch, ich zum Beispiel versuche, mich jeden Tag immer ein bisschen zu bewegen. Ich habe genug hier auf unserer kleinen Landwirtschaft zu tun mit den ganzen Viechern, bis die gefüttert sind und so weiter. Aber man kann zum Beispiel spazieren gehen und so weiter. Man sollte nicht unbedingt jetzt Hardcore-Sport machen, indem man jetzt, was weiß ich, gleich einen Marathon läuft oder sonstige Dinge, muss gar nicht sein. Einfach nur Bewegung und dazu eine gesunde Ernährung ist nicht wirklich etwas Neues, aber ein Eigelb ist da wirklich aus meiner Sicht eine ganz großartige Ergänzung.
Sprach Dr. Med Andreas, ja, genau. Popp. Also, ihr Lieben, aber über diese gesunden Ernährung und was der Mensch eigentlich braucht, darüber wird Frau Dr. Wichel im Kongress sprechen. Übrigens auch werde ich Sie fragen, welche Korrelation zwischen Vitamin D3 und K2 steht oder besteht. Denn auch darüber rätseln ja immer wieder viele Menschen und sagen, gehört das denn wirklich zusammen? So viel mal vorweg, ja. Aber sie wird darüber noch en Detail Auskunft geben. Ja, und jetzt kommen wir doch zu dem Thema, Andreas. Es ist in den letzten Tagen so gut wie bei uns in dem deutschsprachigen Mainstream wieder kaum etwas zu lesen gewesen über die verschiedenen großen Chemiekatastrophen, wie jetzt in Ohio, hier in den USA, aber auch in anderen Ländern und auch Bundesstaaten und übrigens auch in Europa, zum Beispiel in Italien. Und es gibt also eine mysteriöse Serie verheerender Zwischenfälle. Also zum Beispiel am 3. Februar, das ist ja schon eine Weile her, hat wohl eine der schlimmsten Chemiekatastrophen in der Geschichte der USA stattgefunden. Da ist in Ohio ein Zug voller hochgiftiger Stoffe zunächst mal entgleist und anschließend kontrolliert abgebrannt worden. Die Frage ist, warum brennt man sowas kontrolliert ab, wenn man weiß, dass dadurch hochgiftige Stoffe entstehen, die alles rundherum, Wohngebiete, Bauernhöfe, Trinkwasser und so weiter verseuchen?
Also ich hatte mir ja auch Gedanken darüber gemacht und da ich davon nicht so viel Ahnung habe, habe ich mich erst einmal versucht, in den letzten 2 Wochen mit meinem Netzwerk von Experten da so ein bisschen in Verbindung zu setzen. Und da bin ich auf einen hervorragenden Experten getroffen. Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, wie kann ein solcher Unfall passieren? Und da gibt es einen Mann, der leider 2011 schon verstarb, der heißt Edmund Petrovsky. Edmund Petrovsky ist ein wirklicher Experte und er hat sehr viel schriftlich hinterlassen und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Er war vereidigter Sachverständiger, hat aber nicht nur Unfälle, sondern auch Kesselwagen untersucht und mit Sicherheitseinrichtungen entsprechend entwickelt und gebaut, eben gegen Unfälle. Und er hatte immer gesagt, und das ist zurückgeblieben von ihm, dass es quasi permanente Gefahren sind, die unterwegs auf den Schienen unterwegs sind und bei einem Unfall die Auswirkung von Atombomben haben. Was ist da eigentlich in den USA passiert, was die Sicherheitstechnik anbelangt? Also in Deutschland muss man wissen, da wird der Behälter, dieser Kessel, quasi mit dem Untergestell des Wagens, der hinter dem Zug hergezogen werden, fest verschweißt. Oder früher hat man das auch genietet in den USA. Und heute schnallt man den Behälter quasi in den USA nur noch mit Stahlbändern auf das Untergestell. Das ist also eine ganz andere Konstruktion. Das hat den Vorteil, dass weniger Kräfte vom Untergestell in den Behälter eingeleitet werden und man deshalb den Behälter etwas dünnwandiger auslegen kann. Also dieses, was dort in den USA passiert ist, ist in dieser Form in Deutschland nicht so möglich, weil die Behälter wesentlich stabiler sind, weil sie auch verschraubt sind. Und das hat also bei einem Unfall natürlich gigantische Nachteile. Und nun ging es darum, es war dort eine Chemikalie drin, Vinylchlorid, und die ist hochgesundheitsschädlich, ist auch brennbar, aber nicht explosiv. Und das ist wichtig. Und jetzt hat man sich entschieden bei den Verantwortlichen, was machen wir nun? Und anstatt jetzt diese Chemikalie, Vinylchlorid, jetzt in andere Kesselwagen umzupumpen, um damit im Prinzip auch eine große Umweltschädigung zu vermeiden, hat man es angesteckt und verbrennen lassen und hat damit natürlich einen kurzen und schnelleren und vor allem preiswerteren Weg gefunden, diese Unfallstelle zu räumen. Die hätte sonst nämlich über Wochen eventuell diese Schienenstrecke blockiert und das hätte volkswirtschaftliche Schäden bedeutet. Und da ist es denn auch irgendwie egal, was mit den Menschen dort ist, die dort leben. Das finde ich so wahnsinnig erschreckend. Und so hat man dann eine riesenschwarze Wolke, hochgiftig, im Prinzip installiert regelrecht. Und die bedeutet natürlich, dass im gesamten umliegenden Umfeld das gesamte Ackerland mehr oder weniger so verseucht ist, dass man es nicht mehr nutzen kann. Und dieses Ackerland dort in Ohio wird jetzt im Prinzip, ja, ich sage mal, bewirtschaftet von den Amish-People. Die Amish sind also quasi, die meisten werden sie kennen, eine naturverbundene Gruppe, die dort schon von Menschen, die sich eben halt mehr oder weniger ablehnend gegenüber dem jeglichen technischen Fortschritt verhalten und dort quasi gesund und ordentlich ihre Lebensmittel selbst anbauen und so weiter. Und man hat schon oft versucht, sie mehr oder weniger auch dort rauszukaufen, dieses Land freizumachen für bestimmte Projekte, die man plant, von Seiten des Staates. Aber wenn die schon seit vielen Generationen dort vor Ort sind, Väter und Großväter schon da waren, dann geht das nicht. Aber jetzt, durch eine solche dramatische Vergiftung zum Beispiel, müssen sie quasi flüchten. Die werden zwar hoch entschädigt, aber Geld drucken kann man, das ist natürlich kein Problem, die entsprechend finanziell dann zu versorgen. Aber es könnte sein, dass hier natürlich eine Agenda hintersteht.
Sprach der Verschwörungstheoretiker Andreas Popp. Aber ich würde mal auch sagen, so weit ist das nicht hergeholt. Die Welt hat gestern einen Artikel veröffentlicht, wo Menschen, die dort leben, dieses Gebiet um Ohio herum, heißt East Palestine. Und die Menschen trauen sich nicht mehr, das Leitungswasser zu trinken, weil, wie du gesagt hast, alles verseucht ist. Und man spricht hier von einem Mini-Tschernobyl. Und das ist nicht ironisch gemeint, denn seit diesem Unfall sind viele Tiere gestorben oder krank geworden. Bewohner werden krank, haben Atemprobleme, Hautveränderungen und so weiter. Und hier in dem Weltartikel wird moniert, trotzdem ist East Palestine nicht zum Katastrophengebiet erklärt worden. Und das können die Bewohner dort überhaupt nicht nachvollziehen. Und Hilfe von der Regierung, spannend, gibt es nicht. Aber diese sei dringend notwendig. Also normalerweise müsste die Katastrophenbehörde FEMA nach Ohio geschickt werden. Die Menschen vor Ort müssten mit Wasser versorgt werden. Die Umgebung müsste anständig gesäubert werden. Das sind zum Beispiel die Forderungen der Bewohner dort, die Welt Online hier veröffentlicht hat. Und die Menschen sagen, sie besorgen sich das Wasser woanders, sie verteilen das Wasser in Flaschen und wir helfen uns selbst, denn auf die Regierung ist kein Verlass.
Man sieht hier übrigens, das finde ich mal ganz interessant nochmal bei der Gelegenheit, Donald Trump, der ehemalige amerikanische Präsident, hatte sofort reagiert und ist sofort in dieses Krisengebiet rübergeflogen dort in dem Großraum Ohio und hat sich das Ganze vor Ort angesehen. Damit gibt er zumindest eine Symbolik und eine Wichtigkeit. Während der amtierende Präsident Joe Biden zur gleichen Zeit gerade nach Kiew reist, um dafür zu sorgen, dass die amerikanische Rüstungsindustrie mehr Aufträge bekommt im Rahmen der aktuellen Kriege, die gerade laufen. Ich finde, das sind schon wirklich auch interessante Symbole, die dahinter stehen.
Ja, es heißt hier weiter in dem Weltbeitrag, dass diese Umweltkatastrophe bisher weder für die Regierung in Washington noch für die meisten Medien eine besonders große Rolle spielt. Übrigens, die Welt ist mit einigen wenigen anderen auch die einzige, die darüber berichtet. Und was man hier natürlich wieder vorwerfen kann, hinter der Bezahlschranke. Also, ja. Gut, da beißt sich die Katze dann auch wieder in den Schwanz. Also wochenlang wird hier moniert, hat die New York Times oder haben auch andere Zeitungen berichtet über den chinesischen Spionageballon. Aber East Palestine, diese Riesenkatastrophe, hat es meist nur in die Randspalten geschafft. Und hier wird genannt der politisch ambitionierte Verkehrsminister Pete Buttigieg, der sich 2020 um die Präsidentschaftsnominierung beworben hatte und auch wieder kandidieren möchte, der habe sich gar nicht zu dem Vorfall geäußert und auch in Talkshows lieber über die Rede von Joe Biden zur Lage der Nation gesprochen oder über Diversitätsprogramme der Bundesregierung. Und auch die Moderatoren hätten ihm niemals Fragen zu dem Unglück gestellt. Und als er sich doch endlich jetzt dazu geäußert hätte, habe er den Unfall heruntergespielt und hat gesagt, ja, das gibt ungefähr 1000 Zugentgleisungen pro Jahr. Und dieser furchtbare Vorfall, ja, der habe lediglich besonders viel Aufmerksamkeit bekommen.
Also es gibt einige Quellen, die berichten, dass es wohl auch einige Reporter gab, die über dieses Ausmaß in Ohio wirklich berichten wollten, die dann wohl sogar angeblich verhaftet wurden, weil man hat sie versucht eben halt zu hindern, dort darüber zu sprechen, weil es politisch momentan eben halt nicht besonders gut passt. Und da spielen eben halt die menschlichen Schicksale, die Tiere, die massenweise dabei ums Leben gekommen sind, die spielen dann offenbar auch keine Rolle mehr.
Und hier heißt es noch weiter, genauso wenig wie Joe Biden sich bislang überhaupt zu diesem Vorfall geäußert habe, sagt das Investigativmedium The Lever oder veröffentlicht Hintergründe zum Unfall und Zusammenhänge mit Lobbyismus und mangelnder Regulierung des Schienenwesens. Unter anderem heißt es, dass der Zug des Schienen- und Transportunternehmens Norfolk Southern trotz dieser toxischen Ladung nicht als Gefahrguttransport mit besonderen Sicherheitsvorschriften deklariert wurde, weil die Schienentransportindustrie jahrelang gegen eine solche Einstufung gekämpft habe. Und außerdem war dieser 2,8 Kilometer lange Zug, mutmaßlich hieß es ja ein Defekt am Fahrwerk, war der entgleist mit mechanischer Bremstechnik ausgestattet, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurde.
Naja, und es gibt ja alle möglichen Hinweise und auch jetzt Gerüchte bis hin zu Rohrbomben, die das Ding hätten ausgelöst haben können. Das habe ich auch mittlerweile schon gehört, aber das lässt natürlich alles nicht belastbar an Beweisen. Es ist schon interessant, weil hochgiftige, ich sage mal, Chemikalien mit der Wirkung einer Atombombe, die fahren quasi auf Schienengleise aus dem 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert und die sind für jeden frei zugänglich. Es gibt ja keine Zugangsbeschränkungen für irgendwelche Terror oder irgendwelche anderen Leute, die da irgendwas kaputt machen wollen. Was natürlich auch sehr spannend ist bei dieser Geschichte ist, dass es vor nicht allzu langer Zeit einen Hollywood-Film gab, den man gedreht hatte. Und da ging es genau um ein Katastrophenszenario dieser Art und interessanterweise genau in dem Gebiet. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, ein Interview in einer amerikanischen Fernsehsender gesehen. Da wurde ein Bewohner dieses East Palestine dort, aus diesem Dorf, das dort existiert mit den Amish, der wurde interviewt, der war nämlich bei diesem Film sogar als Statist tätig. Und da wurde genau das quasi im Vorfeld gespielt, was jetzt Realität geworden ist. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Naja, also ich meine, was heißt ein Schelm, der Böses dabei denkt? Wer sich heute dieses Video ansehen wird, das wir eingestellt haben, das in unserer US-Redaktion produziert wurde, der wird dort etwas erfahren, Andreas, was nämlich gar nicht so zufällig zu sein scheint, dass es diesen Hollywood-Film gegeben hat, wie es ja auch für Covid-19 das Planspiel 201 wenige Monate vorher gegeben hatte oder eben andere Planspiele jetzt für neue Pandemien offenbar abgehalten werden. Und das wird ja auch der Öffentlichkeit durchaus mitgeteilt, wenngleich auch unter anderem Medien wie wir dafür benutzt werden, die dann auf die Gefahren hinweisen. Aber auch dahinter könnte offenbar ein ganz anderes Kalkül stecken.
Ja, das stimmt. Es gibt nämlich ein Instrument und das nennt man Predictive Programming. Also quasi eine vorsorgliche, eine vorausschauende Programmierung. Und die werden also quasi in die Köpfe der Massen mehr oder weniger eingebracht mit Bildern zum Beispiel eines Großereignisses, bevor es sich ereignet. Zum Beispiel durch Hollywood-Videos oder so etwas, Filme, die man dreht, Netflix und so weiter. Und dies geschieht dann in Formen von Medien zum Beispiel auch und kann dann ganz subtil ablaufen, sodass es niemanden auffällt. Aber das Unterbewusstsein merkt alles und das kann durch die Wiederholung dann leicht programmiert werden. Und so wiederholen diese Kontrolleure, also diese Art der Meinungsmacher, der Strukturen, also dieser Globalisten, was sie auch immer wollen und das, was wir als Realität akzeptieren sollen. Das ist auch ganz wichtig. Und diese Bilder werden uns natürlich noch als Unterhaltung geliefert und rufen dann natürlich keine bedeutende Reaktion an Opposition oder Widerstand hervor, weil man akzeptiert es eben halt alles ein bisschen unterbewusst durch die Vorahnung, durch die Vorprogrammierung. Das ist eine ganz perfide Form dieser Globalisten, die damit mehr oder weniger dann die Menschen schon vorbereiten. Es wird ja nicht heimlich gemacht, sondern es wird ganz offen gemacht. Und dann haben die Leute das Gefühl, ach ja, kennen wir ja eigentlich schon. Und es ist nicht mehr der große Schock da. Und dadurch kann man versuchen, eben halt die Menschen zum Nichts tun. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig. Diese okkulten Kräfte arbeiten auf einer Ebene, indem sie sagen, wenn einer nicht aktiv wird und etwas sagt, obwohl er es hätte sagen können, dann gilt das quasi als Zustimmung, dass sie damit einverstanden sind. Denn wir reden hier über etwas, was unglaublich ist. Hier werden ja im Prinzip offenbar in einer systematischen Form Ernährungsgrundlagen zerstört für große Teile der gesamten Menschheit. Ernährungsgrundlagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, jeder hat die Macht in der Regierung verwirkt, wenn er nicht mehr in der Lage ist, das Volk überhaupt in den Grundbedürfnissen der Ernährung noch bedienen zu können. Und insofern ist das natürlich ein Grund, auch Widerstand zu leisten. Und deshalb versucht man durch diese Art, wie dieses Predictive Programming, die Menschen eben halt schon sofort zu programmieren.
Ich frage mich langsam, ob die abgeschossenen China-Ballons und auch dieses Säbelrasseln jeden Tag aufs Neue, was Ukraine und Russland und den Westen und Waffenlieferungen angeht, ob das der Hauptkrieg ist oder ob dieser nicht ablenken soll vom wahren Krieg gegen alle Menschen auf der Welt, nämlich von der Zerstörung der Lebensmittelproduktion. Und wenn es wirklich so sein sollte, ich bleibe ja immer noch im Konjunktiv, du sprichst von okkulten Regeln, Andreas, die hier eventuell angewandt werden und von einer stummen, unsichtbaren Zustimmung der Menschen, obwohl sie eigentlich dagegen sind. Aber wenn wirklich solche Dinge dahinter stecken sollten, dann würde ich sagen, ist das der Krieg Nummer eins.
Wir sehen eine Menschheit, die so ein bisschen großflächig stumpf durchs Leben taumelt und es einfach überhaupt nicht realisiert, was da stattfindet und mehr oder weniger jede Überschrift als wichtig erachten, die die Medien vorgeben und darüber diskutieren, anstatt tatsächlich sich eigene Gedanken zu machen. Das ist leider ein Zeichen dieser Endzeit, in der wir leben. Aber diese Endzeit bedeutet nicht das Ende von allen, sondern das bedeutet das Ende der Stumpfheit und das Ende der Trägheit. Und alle, die geistesgegenwärtig ausgerichtet sich diese Dinge immer wieder vor Augen führen, mit dem Licht ausgerichtet, Licht am Horizont und sich nicht ablenken lassen. Das werden diejenigen sein, die diese Situation meistern. Und die Erde bereinigt sich jetzt wirklich mit den Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Töpfchen, andersrum ist es. Aber in diesem Fall ist das eine ganz wichtige Grundlage, die wir hier gerade erkennen können.
Was du da erklärt hast mit dieser unsichtbaren Zustimmung, auf die wir vorbereitet werden durch Ankündigungen in Form von Szenarien in Hollywood-Filmen oder eben auch von Planspielen, Andreas. Das könnte ja auch die Kernherausforderung an uns Menschen sein, die wir die ganze Zeit versuchen, wachsam zu sein und uns wirklich nur mit unserer inneren Stimme verbinden, beziehungsweise nach oben mit den Schöpfungsgesetzen, um in diesen schweren Angriffen und Herausforderungen stets die richtige Entscheidung treffen zu können. Nämlich, lasse ich mir die Spritze geben, ja oder nein? Mache ich das mit der Maske so mit? Wie behandle ich meine Kinder in solchen Krisensituationen? Tue ich wirklich das Beste für sie? Das sind ja so die Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Aber das, was du jetzt erläutert hast, das ist ja eine völlig neue Qualität, durch die wir gefordert werden, noch eine ganz andere, noch brillantere Form der Wachsamkeit zu entwickeln.
Ich glaube, dass viele führende Köpfe dieser großen Globalisten sehr wohl die Naturgesetze kennen und auch das Gesetz der Wechselwirkung. Aber in ihrer Überheblichkeit, dieser Hybris, in der sie sich bewegen, man muss sich nur mal Herrn Harari ansehen, der den Menschen ja als Kohlenhaufen degradiert, den man sogar programmieren kann, wie du immer sagst, Chip im Kopf, das ist eben halt die Situation. Und dass diese dunklen, aus meiner Sicht dunklen Kräfte glauben, sie können die Naturgesetze außer Kraft setzen, wenn die Geschädigten zustimmen. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet Zustimmung? Nicht, dass der Bürger sagt, okay, ich bin bereit zu verhungern, ich bin bereit draufzugehen, ich bin bereit eben halt durch Giftgase oder sowas schwere Schäden zu bekommen, sondern man macht es so, indem man sagt, er hat jetzt die Möglichkeit, sich zu melden, zu widerstehen, Widerstand anzumelden, Opposition zu bieten, nicht auf der Basis von Parteien, sondern eine innere tiefe Opposition, Ablehnung. Und wenn er das nicht tut, dann zählt es als Zustimmung. Und diese okkulten Kräfte glauben, dass sie damit die Gesetze der Wechselwirkung außer Kraft gesetzt haben und dann im Rahmen dieser Gesetze der Natur nicht dafür haften müssen. Ein Riesenirrtum, ändert aber nichts an der Situation. Wichtig ist, dass wir uns diese Hintergründe, die dort stattfinden, immer wieder ganz deutlich machen, dass wir im inneren Widerstand sind und wo wir können natürlich auch im Äußeren. Der Äußere wäre zum Beispiel das Ablehnen von Warenkäufen, von Produkten, die eben halt bestimmte Gruppierungen unterstützen, die ich nicht unterstützt haben möchte.
Und eben auch das bargeldlose Zahlen, die Heranreifung der digitalen Identität, mit der die Menschheit ja in die künstliche Intelligenz gejagt werden soll. Wo immer man kann, sollte man versuchen, ohne QR-Code weiterzukommen. Wo immer man kann, sollte man mit Bargeld bezahlen, sollte auch genügend Bargeld zu Hause haben und nicht sagen, naja, wenn morgen die Bankautomaten ausfallen, dann bezahle ich halt im Supermarkt mit der Karte. Wenn die Systeme ausfallen, geht gar nichts mehr. Dann bekommt man auch nichts mehr. Das heißt, auch hier wachsam sein und den Anfängen, die ja schon ganz schön weit fortgeschritten sind, wehren.
Ja, und die künstliche Intelligenz ist ja nicht irgendetwas, ich sage mal, Entferntes, was über uns steht und uns dann steuert, sondern die künstliche Intelligenz, die obliegt ja wieder irgendwelchen Globalisten, die das Ding auch steuern müssen. Das heißt, es stehen ja irgendwelche Menschen an den Hebeln, die diese künstliche Intelligenz programmieren, steuern, umsetzen. Wer soll denn das eigentlich machen? Vielleicht Herr Habeck, vielleicht Frau Baerbock. Aber die Frage ist tatsächlich, wohin soll denn das Ganze führen, wenn wir unsere natürliche Intelligenz ersetzen durch die künstliche Intelligenz? Und genau darum geht es. Es geht um die Anpassung der Menschen, um die Gleichmachung der Menschen. Diese Vielfalt, von der wir reden, ist genau das Gegenteil, was man will. Man will Einfalt, Einfältigkeit klar. Und das ist das, womit aber auch zum Beispiel Zuckerberg schon auf die Nase gefallen ist. Der mit seinem Metaversum da, mit diesen Menschen da alle in diese Brille haben wollte, dass die dann irgendwo jeden Tag 5 Stunden sitzen, haben diese große Videobrille auf und tauchen dann ab in irgendeine Scheinwelt, ist krachend gescheitert, weil die Menschen sich immer mehr klar werden, nein, ich will mein persönliches Ich behalten, ich will meine Eigenverantwortung behalten. Und das haben die nicht gemerkt dort oben, dass sie momentan selber krachend scheitern.
Darüber übrigens werdet ihr in unserem Kongress viel erfahren. Also wir haben den Fokus diesmal auf diese Themen gelenkt, wie krachend das System schon gescheitert ist. Zum Beispiel die Autorin Miriam Muhm, die das Buch Die Krake von Davos geschrieben hat, die wird aber en Detail Auskunft geben. Und es ist hochinteressant, was sie zu sagen hat, in welchen Bereichen das System versucht hat, uns Menschen klein zu machen oder auch hilflos zu machen und die Menschen eben doch nicht so doof sind, wie die anderen glauben. Und es gibt einen Vortrag, den durften wir schon sehen, weil er schon aufgezeichnet und fertig produziert ist, weil dieser Referent Französisch spricht, und das ist Christopher Vasey, der Schweizer Naturheilpraktiker. Und der hat einen Vortrag schon für den Kongress aufgezeichnet, wo er über die Verstandesherrschaft des Menschen spricht und über die Entwicklungen in den letzten Jahrtausenden, was der Mensch zugelassen hat und warum wir genau an diesem Punkt stehen, wo auch Politiker, Herrschende, Regierende gar keine Empathie mehr haben, kein Mitleid mehr, auch überhaupt kein Schuldgefühl, wenn sie eine solche verheerende Situation, Vernichtungssituation anrichten. Warum das so gekommen ist?
Ja, ich war ja gestern dabei bei der Abnahme, als Christopher Vasey seinen Vortrag gehalten hatte. Ich war manches Mal in Tränen gehüllt, einfach weil mich das so beeindruckt. Ein Intellekt und eine Größe und eine Zusammenhangdarstellung, wie sie dort von ihm gemacht wurde. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt und ich bin da relativ anspruchsvoll, weil ich immer genau zuhöre, was die Leute sagen, die so in der Lage sind, die Zusammenhänge dieser Welt zusammenzuführen. Ich bin völlig begeistert. Ich war völlig aus dem Häuschen. Wir hatten eigentlich vor, danach noch weitere Sachen zu machen, zu bearbeiten noch für den Kongress. Und wir haben dann gesagt, nee, wir lassen das. Ich habe auch gesagt, das geht nicht. Ich muss das jetzt erst einmal wirken lassen. Und das ist ja auch das Schöne. Ihr habt ja die Möglichkeit, als Kongressteilnehmer diesen Vortrag nicht nur einmal zu sehen, sondern über ein ganzes Jahr so oft, wie ihr wollt. Und ich weiß, ich werde ihn mir mit Sicherheit 10-mal ansehen, weil ich noch wirklich nur ganz selten einen Vortrag gehört habe, in dem in einer Stunde mehr oder weniger die gesamte Schöpfungsarchitektur en Detail, sachlich fundiert, wissenschaftlich argumentiert und geistig beleuchtet dargestellt wird. Unfassbar.
Übrigens wird Christopher Vasey auch in den nächsten 2 Wochen ein Buch genau zu dem Thema veröffentlichen, über die Verstandesherrschaft, wo er der Frage nachgeht, warum die menschliche Zivilisation im Moment im Niedergang begriffen ist und wie wir gegensteuern können. Und er sagt eben, für die meisten Menschen heutzutage sei klar, dass der Homo sapiens jetzt zu einem logisch denkenden Wesen in der Realität angekommen ist, und fragt dann, hat dieser heutige rationale Menschentypus die Welt tatsächlich in Glück und Segen geführt? Eben nicht. Und das können wir auf allen Ebenen der globalen Ordnung sehen. Gesellschaft, Arbeit, Finanz, Wirtschaft, Technik, Geldsystem und so weiter. Wir stehen ja vor den Trümmern unseres eigenen Tuns. Und da spricht er eben darüber, es ist die von uns selbst geschaffene Verstandesherrschaft. Also man verzichtet zunehmend auf die innere Stimme, auf die Funktion des Geistes, der über dem Verstand stehen soll und muss, wenn wir schöpfungsgesetzmäßig die Dinge einhalten wollen. Also es geht um auch eben die Intuition, die uns nicht mehr leitet, sondern es geht heutzutage nur noch darüber, was sagt der Verstand? Oh, Geld verdienen, Materialismus, Kriege führen, Panzer liefern, Waffen liefern.
Ja, und ich möchte nochmal zurückkommen auf den Vortrag von Christopher Vasey auf diesem Kongress. Und eins ist mir noch wichtig, diese Übersetzung läuft nicht mit Untertiteln, sondern diese Übersetzung läuft professionell mit einem hervorragenden Menschen, der wirklich der Sprecher ist. Und es ist so großartig betont und so kurzweilig, dass mir wirklich auch dieses, das möchte ich nochmal besonders betonen, diese Art und Weise, wie dieses gemacht ist mit der Unterlegung der Stimme, hat mich tief beeindruckt, sodass es eben halt nicht zu Lasten geht der Qualität. Weil ich habe zum Beispiel die Situation, wenn unten ganz schnell dann alles in einer deutschen Sprache eingeblendet wird, dass man dann nicht mitkommt und man kann sich kaum auf den Sprecher konzentrieren, auf seine Gesichtszüge, auf seine Ausstrahlung, weil man nur mit dem Lesen beschäftigt ist. Und das ist ganz großartig gemacht.
Ja, das ist ein Profisprecher, der hat auch letztes Mal Christopher Vasey schon verdolmetscht und der ist Synchronsprecher, ist aber auch, er spricht eben auch bekannte englischsprachige Schauspieler in deutscher Sprache. Ihr kennt die Stimme auf jeden Fall, die ist sehr bekannt und wir sind froh, dass für diesen Vortrag er diesen Part auch übernommen hat. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir schon fast eine Stunde rum und jetzt kommen wir zu dem nächsten aktuellen Thema. Wladimir Putin, der russische Präsident, hat gestern eine wegweisende Rede in Moskau gehalten. Er hat sich an sein Volk gerichtet und hat vieles gesagt, wo man vorher gedacht hat, was wird er wohl sagen? Und zum Beispiel hat er über den Krieg mit der Ukraine Folgendes gesagt: Wir befinden uns nicht im Krieg mit dem ukrainischen Volk. Es wurde zur Geisel des Kiewer Regimes und der westlichen Herren, die dieses Land besetzt haben. Andreas, das sind ja schon sehr anklagende Worte.
Naja, diese anklagenden Worte, die sind in einer ähnlichen Form von der ARD im Jahre 2014 auch schon mal gemacht worden. In der Sendung, ich glaube Panorama war es, wo genau, wie heißt der, Georg Restle, der Moderator, der hat das, der eigentlich mittlerweile auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist, hat sich ja so um 180 Grad gewandt oder Frau Baerbock würde sagen um 360 Grad. Auf jeden Fall ist das schon wirklich sehr interessant. Und da finden wir genau dieselbe Situation, die Anklage der Mächte, die sich aus dem Westen dort eingeklinkt haben und eben halt auch diese Geisel dieses Kiewer Regimes, nämlich indem man die demokratisch gewählte Präsidentschaft widerrechtlich aus dem Volk gejagt hat. Ich hatte gerade beim letzten Podcast darüber gesprochen, zum 9-jährigen Jahrestag des Ukraine-Krieges, denn der ist nicht ein Jahr, sondern 9 Jahre alt. Und dass man dann eben halt sowohl Menschen, die dort demonstriert haben, erschossen hat, wo die Einschüsse in die Brust oder auch in den Rücken gingen. Also von beiden Seiten geschossen wurden, sowohl von den regierungstreuen Truppen als auch von den Oppositionellen. Also eine unübersichtliche Gemengelage, die darauf schließen lässt, dass hier Architekten am Werk sind und eine orchestrierte Gesamtsituation entwickelt wurde. Und das hat die ARD zu Recht übrigens auch belegt. Und das ist das, was Putin hier jetzt auch gerade sagt.
Ja, ihr seht, also was schert mich mein Geschwätz von gestern? Gestern wurde anders in der ARD und auch im ZDF und bei allen großen Medien berichtet über den Ukraine-Krieg, also vor 9 Jahren, als das heute der Fall ist. Und darauf bezieht sich natürlich Putin auch, der ja auch seine Truppen aufstellt und dazu kommen wir auch gleich noch. Und er wirft dem Westen, den westlichen Machthabern vor, dass die Versprechungen und Erklärungen zu Fälschungen geworden seien, zu grausamen Lügen, womit er natürlich unter anderem das Minsker Abkommen zu meinen scheint. Und er sagte, der Westen lieferte Waffen, bildete die nationalistischen Bataillone aus. Und er spricht eben auch davon, dass die USA dort Stützpunkte haben. Putin selber erwähnt biologische Labore in der Nähe der russischen Grenzen und er ist natürlich in vollem Umfang dabei, die Dinge aufzuzählen, die schon lange auch als sogenannte Verschwörungstheorien durch die Landschaften wabern. Und er sagt, dass Russland sich um friedliche Lösungen bemüht hätte, während der Donbass in Flammen stand und Blut vergossen wurde und der Westen aber derweil mit gezinkten Karten gespielt habe. Also es klingt alles in allem, Andreas, nicht mehr danach, dass da im Moment noch was zu kitten wäre, auch wenn Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer ja auch jetzt große Demonstrationen anführen am kommenden Wochenende in Berlin. Sarah Wagenknecht war gestern in der ZDF-Sendung Lanz. Sollte man sich ruhig mal anschauen. Es ist gar nicht so uninteressant, auch der Rest der Runde, wie das so dargestellt wird. Aber alles in allem, tja, wenn heute jemand Einflussreiches Friedensverhandlungen vorschlagen würde aus dem Westen, wäre da noch was zu holen?
Ja, man wundert sich so, was für Apparatschicks da so im öffentlichen Rundfunk dann auch noch so überbleiben. Ich habe gerade vorgestern mal reingeguckt auf YouTube, irgendwie eine Sendung mit dem Oliver Welke, glaube ich, beim Heute-Show oder so etwas. Und wenn ich sehe, auf welcher Ebene hier mehr oder weniger Propaganda im Rahmen einer Satire, vermeintlichen Satire-Sendung gemacht wird, unterirdisch vom Niveau, und dass sich jemand da so vor die Karre spannen lässt, ich kann mich wirklich nur noch wundern, was hier mittlerweile abläuft. Und einer der einzigen wenigen Klardenker, die wir haben, es tut mir leid, das ist für mich mittlerweile Sarah Wagenknecht, und das ist eben halt auch deine Freundin von der Emma. Ich vergesse ihren Namen. Alice Schwarzer heißt sie, ne? Genau. Auch das ist klar, weil die sind ja gar nicht parteiisch, sondern sie sagen, wir wollen den Krieg verhindern. Wir wollen, dass der Krieg aufhört. Denn wenn man mit Waffen arbeitet, wird man den Krieg mehr oder weniger aufbauen. Und was noch ganz wichtig ist bei der Geschichte, ich möchte noch mal auf den Christopher Vasé zurückkommen. Der hat nämlich ganz deutlich gesagt, wir sind völlig verstandes aufgebaut. Und dieser Krieg arbeitet auf der Basis des Verstandes. Der Verstand aber, das ist nur ein Teil des Gehirns, der andere Teil ist der Geist. Der Verstand ist tot, der ist kalt, der lebt auch nicht, sondern er muss belebt werden durch den zweiten Teil des Gehirns ausgelöst, den hinteren Teil. Das heißt, durch diesen geistigen Teil wird das erst einmal belebt. Das bedeutet, wenn wir eine Verstandesherrschaft haben, dann ist das kalte, nüchterne, tote mehr oder weniger in der Regierung. Und dadurch sind auch Empathien, damit sind auch Mitleid, damit sind diese Feinfühligkeiten mehr oder weniger reduziert. Das ist genau der Punkt, weil durch die Überzüchtung des Verstandes das Gewissen abgeschafft wird. Und die Gewissenlosigkeit ist das, was jetzt das Hauptproblem ist im Moment.
Das hat dich wirklich beeindruckt, das merkt man, aber das ist eben auch richtig. So, und während also die Putin-Rede vom Westen mit Empörung aufgenommen wurde, hat China sich völlig anders aufgestellt. Und das ist es ja, wovor die USA Sorge haben und auch natürlich Berlin unter anderem Sorge haben muss. Denn Putin hat sich heute mit Chinas Spitzendiplomaten Wang Yi getroffen in Moskau. Und die beiden haben gezeigt, ja, wir stehen Seite an Seite. Wörtlich heißt es, andere Länder werden unsere Beziehungen nicht beeinflussen. Und das sagt nicht Putin, sondern das sagt der chinesische Parteikollege. Und Putin hat dann auch gesagt, dass er sich auf den Besuch von Präsident Xi Jinping in Moskau freue, der nämlich jetzt auch seinen Besuch dort angekündigt hat. Und Putin betonte, dass die Beziehungen zwischen Russland und Peking wichtig seien, um die internationale Lage zu stabilisieren. Andreas, was ist denn, wenn jetzt vielleicht China sogar sich bereit erklären würde, Rüstungsgüter nach Russland zu liefern? Was wird das für Auswirkungen auf die globale Situation haben können?
Das ist schwer zu sagen. Wir haben hier natürlich zwei Partner. Das eine ist das flächenmäßig größte Land der Erde, Russland. Und das zweite ist das bevölkerungsreichste Land der Erde, China. Und diese beiden gigantischen Großmächte, die tun sich jetzt offenbar zusammen, gehören natürlich auch maßgeblich zu den Architekten der BRICS-Staaten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass alle anderen Staaten, beispielsweise diese sogenannten NATO-Staaten und die sich gegen Russland ausgesprochen haben, ja nur 10% der Bevölkerung ausmachen. Das heißt, hier wird auch mal deutlich, dass sie mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftrumpfen. Und ich glaube ganz ehrlich, Ob das dann so schwierig wird, das weiß ich gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass USA sich wirklich traut, jetzt da eine wilde Atomwaffe einfach so unkontrolliert rauszujagen, weil das könnte auch ihr eigenes Ende sein. Also ich bin da natürlich auch so ein bisschen von der Hoffnung mitgetragen, dass so ein Hauch von Vernunft noch in irgendeiner Form übrig bleibt. Aber es ist doch eine logische Konsequenz, wenn beispielsweise Ukraine von der USA von einer Weltmacht beliefert wird, dass Russland dann natürlich von China dann beliefert werden könnte, dass der eine dann aber eine rote Linie damit aufstellt, nämlich jetzt in diesem Fall USA, aber gleichzeitig negiert, dass Russland das Recht hat, dieselbe rote Linie aufzustellen. Das ist bezeichnend für die Grundhaltung des Westens im Moment.
Ja, und vielleicht noch mal weiter hier in diese Meldung hineingehend. Was ist da genau passiert? Du hast es schon gesagt, das ist so ein Selbstbewusstsein, mit dem man jetzt aufzutrumpfen scheint. Denn nichts ist natürlich dem Westen, also sprich USA und auch Berlin, ein größerer Dorn im Auge, als wenn die sich jetzt in allen möglichen Bereichen, unter anderem vielleicht sogar Rüstungslieferungen, zusammentun würden. Und der chinesische hochrangige Diplomat Wang ist auch zusammengetroffen mit dem russischen Außenminister Lavrov und hat auch dort wiederholt, dass China seine Beziehungen zu Russland wörtlich aufrechterhalten wolle, unabhängig davon, wie sich die internationale Lage entwickelt. Und dann heißt es wörtlich, wird er übersetzt, der Herr Wang: Ich bin bereit, mit Ihnen, mein lieber Freund, damit meinte Lavrov, einen Meinungsaustausch über Themen von gemeinsamem Interesse zu führen. Und ich freue mich darauf, neue Vereinbarungen zu treffen. Andreas, das sind ja Signale in die Welt, die nichts anderes sagen, als hier baut sich gerade ein großes Gegenmachtzentrum zusammen.
Naja, ich meine, wenn wir uns jetzt den Außenminister von China, Wang, und den Außenminister Lavrov von Russland ansehen und würden jetzt beispielsweise dagegen stellen, die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland, dann wird einem ja sofort klar, da kann er ja unmöglich auftreten und erwarten, dass da in irgendeiner Form ein konstruktives Gespräch dabei rauskommt. Also eine Frau, die offenbar selbst die Grundschule geschwänzt hat und 360 von 180 Grad nicht unterscheiden kann. Das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Also ich glaube, der Westen hat sich mittlerweile, ganz besonders jetzt natürlich Deutschland, dermaßen blamiert, dass dadurch natürlich auch das Selbstbewusstsein dieser anderen Staaten einfach steigt. Ich meine, man muss sich Herrn Biden ansehen, wenn er von seinem Teleprompter abliest und dann teilweise verwirrt scheinend dann von irgendeiner Bühne runtergeht. Oder man sich beispielsweise die Aussagen von Frau Baerbock ansieht, die sie ab und zu absondert. Ich meine, das wirft natürlich auch ein Bild auf diese sogenannten Vorzeigestaaten, die bei dem Rest der Welt ja nur Kopfschütteln hervorrufen können.
Ja, und es wird erwartet, wenn Xi, also der chinesische Parteichef, während seines Besuchs bei Herrn Putin ist, diesen dazu auffordern wird, keine Atomwaffen einzusetzen, und dass er ihn ebenso auffordern wird zu Friedensgesprächen mit der Ukraine. Und nicht nur auffordern, sondern es heißt, er wird ihn dazu drängen. Und diese Vorbereitungen für die Reise befinden sich zwar noch in einem frühen Stadium, der Zeitpunkt soll auch noch nicht feststehen, berichtet das Wall Street Journal, aber es könnte im April sein oder Anfang Mai, heißt es, wenn Russland eben auch unter anderem den Sieg über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg feiert.
Ja, und mit diesen Aussagen, da macht der Xi etwas Interessantes. Er übt nämlich einen extremen Druck auf USA und die Weststaaten aus, nicht auf Russland. Denn Russland hat ja bei Friedensverhandlungen einen extremen Vorteil jetzt, weil sie nämlich damit sagen können, den Westen kann man ja bisher nicht trauen. Sie haben ja gesehen beim Minsker Abkommen, dass der Westen vertrauensunwürdig ist, dass sie gelogen haben, dass sie mit gezinkten Karten gespielt haben. Und das waren ja Friedensverhandlungen. Denn das Minsker Abkommen ging darum, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Und jetzt stellt man plötzlich fest, dass man sagt, okay, wir müssen in neue Verhandlungen reingehen. Da muss natürlich sich USA und auch die westlichen anderen Staaten massiv strecken, dass das auch von der Welt, von der UN auch noch anerkannt wird, ernst genommen wird. Denn man weiß ja, in der Vergangenheit hat man einfach auch gelogen von westlicher Seite.
Die britische Daily Mail, die schreibt unter anderem, Xi hat Putin zur Seite gestanden und dem westlichen Druck, Russland zu isolieren, widerstanden. Tatsächlich, so heißt es da weiter, ist der chinesisch-russische Handel seit der Invasion in der Ukraine sprunghaft angestiegen. Russland hat asiatischen Mächten, darunter auch China, größere Mengen an Öl verkauft und Putin und Xi teilen eine umfassende Weltsicht, die den Westen als dekadent und im Niedergang begriffen ansieht, während China die Vormachtstellung der USA in allen Bereichen von der Technologie über die Spionage bis hin zur militärischen Macht in Frage stellt.
Hier muss man natürlich genau aufpassen. Das stimmt, was da steht, finde ich. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sowohl der Kreml als auch beispielsweise Peking stark unterwandert ist durch kontrarevolutionären Kräften, die nämlich vom Westen auch gesteuert werden. Denn auch Xi hat zu kämpfen als Geopolitiker mit den westlich orientierten Ökonomen, die nämlich auch in seiner Partei und auch in den Regierungen eben halt in China sind. Aber ich glaube, er passt da genau auf und deshalb hat er neulich ja dieses Zeichen der Macht bei dem großen Parteitag gebracht, indem er seinen Kontrahenten vor laufender Kamera hat abführen lassen von der Polizei. Das sind ja Machtspiele und das ist ja kein Zeichen von Stärke, sondern auch ein Zeichen von Schwäche, sonst hätte er das ja nicht nötig. Also in diesem Fall musste Xi hier ziemlich deutlich machen, dass hier auch ein Kampf stattfindet innerhalb der chinesischen Regierung. Und dasselbe Problem, das hat natürlich auch Putin.
Ja, ich glaube sogar, der lebt gar nicht mehr, dieser Politiker, der da abgeführt wurde. Aber ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall hatte sich Peking ja geweigert, Russlands Einmarsch in die Ukraine zu verurteilen. Ne? Und die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Moskau, die sind von chinesischer Seite scharf kritisiert worden. Und China und Russland haben letztes Jahr gemeinsame Marineübungen im Ostchinesischen Meer abgehalten. Auch das erwähnt hier die Daily Mail. Und dann heißt es, die Vereinigten Staaten betrachten China und Russland als die beiden größten Bedrohungen ihrer Sicherheit durch Nationalstaaten. China wird von Washington als der größte langfristige strategische Konkurrent und Russland als akute Bedrohung angesehen.
Das große Problem ist eigentlich folgendes, und daran erkennt man die Schwäche jetzt des Westens, dass sie die entsprechenden programmatischen, intellektuellen Experten oder verantwortlichen Politiker Russlands in ihren offiziellen demokratischen, freien, zum Beispiel Talkshows nicht zulassen. Denn dann könnte man ja auch die eigenen Perspektiven mal abgleichen mit den Perspektiven der anderen. Denn wenn es dann heißt, es ist ein russischer Einmarsch gewesen, dann sagt Russland natürlich, okay, wir gingen davon aus, dass das Minsker Abkommen stimmte. Eigentlich hätte auch Frankreich und Deutschland und USA in Kiew einmarschieren müssen, wegen der Gräueltaten beispielsweise im Osten der Ukraine von der Kiewer Regierung. Zumindest ist das deren Sichtweise. Und jetzt geht es darum, dass ich mir deren Sichtweise, nämlich die des Kremls, genau anhören muss, um sie dann auch zu widerlegen, wenn sie zu widerlegen ist. Aber wir sind ja mittlerweile in einer Situation, ich habe mir das gerade angesehen anhand des Themas mit dem Hirsch und den Nord Stream 1 und 2, da ist dann der Sprecher des Verteidigungsministeriums oder Außenministeriums war es, ist dort interviewt worden, hier aus USA. Er ist interviewt worden im zweiten Teil eines Interviews über dieses Hirsch-Interview und wenn man ihn dann hört, wie er dann diese Argumente von dem Hirsch entgegentritt, das ist wirklich ein Gestammel von, stimmt ja alles gar nicht, ist ja völlig absurd und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das heißt also, wenn ich also nicht mehr rede und den anderen einfach nur als dämlich darstelle, dann ist das kein Zeichen einer friedlichen Kommunikation, sondern das glatte Gegenteil. Und ich habe so das Gefühl, mir fehlen einfach die Argumente.
Also kleiner Nachtrag, Seymour Hirsch, Pulitzer-Preisträger, hatte vor einiger Zeit, vor vielleicht knapp zwei Wochen, einen großen Artikel veröffentlicht, worin er die USA als Hauptverdächtige darstellt, die Nord Stream 1 und 2, die Pipelines, in einem Terroranschlag hätten sprengen lassen. So, Nur, dass das nochmal als Hintergrund für all diejenigen, die mit Hirsch alleine nicht so viel anfangen können, den, also sagen wir mal, in den Medien ist der Name Seema Hirsch ja seit vielen Jahren wirklich bekannt. So, wir wollen noch ganz schnell zu einem anderen Thema kommen, Andreas. Wir haben jetzt verschiedene Warnungen von verschiedenen Experten, nämlich, dass der Strom nicht reichen wird, und zwar in ganz Europa. Es heißt auch in Spanien, ich glaube, das haben wir heute schon eingestellt oder es kommt noch, in Spanien wird es in den nächsten 2 Jahren zu wenig Strom geben. Da wird die Bevölkerung darauf vorbereitet, dass es ganz gezielte Abschaltungen über die Tage, Wochen, Monate, Jahre geben wird. Genauso wird es ja jetzt auch von dem Chef der IAE, der Internationalen Energiebehörde, Versorgungsbehörde, der heißt Fatih Birol, angekündigt für ganz Europa. Also wer dachte, das Stromthema ist beendet, der ist in einem absoluten Irrtum. Es sieht im Gegenteil ganz, ganz anders aus. Und Herr Habeck und auch Herr Scholz, die erzählen ja immer, ja, dann müssen wir halt noch mehr Windräder bauen. Inzwischen sagt die Windkraftindustrie, wir kommen aber nicht mehr mit, wir können nicht mehr. Scholz, der Kanzler, hat angekündigt, dass jetzt die nächsten Jahre jeden Tag 4 bis 5 Windräder aufgestellt werden sollen, was ja schlichtweg alleine schon nicht funktionieren kann, wegen der ganzen des Materialaufkommens.
Ja, wir merken jetzt diesen Durchwurstelpragmatismus. Jeder Ökonom kennt einen großen historischen Vordenker, der heißt Schumpeter. Und Schumpeter hat ganz deutlich mal gemacht, ein Thema, das ist die sogenannte kreative Zerstörung. Er sagt, wenn etwas Neues entwickelt wird, dann bedeutet das, dass das zu Zerstörung des Alten führt. Also als das Auto erfunden wurde, dann war plötzlich die alte Pferdekutsche passé. Das war die Zerstörung. Das ist auch der richtige Weg. Als das Telefon erfunden wurde, da waren plötzlich die Telegrafiedinger, diese Morse-Dinger irgendwann alle nicht mehr entsprechend. Das ist die kreative Zerstörung. Was die Grünen und die Roten machen, die machen genau das Gegenteil. Die sprechen auch von einer kreativen Zerstörung, indem sie das, was existiert und was funktioniert, zum Beispiel die Stromproduktion, die Stromlieferung, es hat ja alles funktioniert, dass man die jetzt zerstört und hofft, dass jetzt etwas Neues entwickelt wird. Und das ist der falsche Weg. Es muss erst die Entwicklung stattfinden und dann ergibt sich die Zerstörung, als dass ich hier eine Zerstörung anordne und dann hoffe, dass wir es dann schon irgendwie gebacken kriegen. Und genau da stehen wir jetzt.
Also man fragt sich ja immer wieder, wie konnte es jetzt dazu kommen? Wir waren auf dem Höhepunkt der Zivilisation und jetzt wird also ganz gezielt, seit 3 Jahren, aber besonders seit einem Jahr, seit die Grünen dran sind, aber mit Beginn der Pandemie wird gezielt abgewirtschaftet. Richtig vorsätzlich abgewirtschaftet. Ein höchst florierender Industriestandort Deutschland wird zur Deindustrialisierung gezwungen. Und inzwischen sind auch die großen Medien doch mehr und mehr kritisch gegenüber dieser ganz besonderen Arbeit der Bundesregierung unter Superminister und Vizekanzler Robert Habeck und Kanzler Scholz und Herrn Özdemir als Landwirtschaftsminister, der eben auch mehr und mehr Anbauflächen kaltstellt, Bauern enteignet, wenn sie nicht spuren und selber verkaufen wollen und so weiter. Und jetzt geht es um die Windkraft. Also, Bundeswirtschaftsminister Habeck meldet jetzt die Bild-Zeitung, rechnet mit einem dramatisch ansteigenden Strombedarf in Deutschland. Er sagt wörtlich, von 550 Terawattstunden heute rechnen wir mit einem Anstieg wegen E-Mobilität. Ich darf kurz daran erinnern, dass vor wenigen Tagen das Verbrenner-Aus in der EU beschlossen wurde. Aber wegen der E-Mobilität und dem Anstieg und Wärmepumpen rechnet man also jetzt vor allem, dass es von den 550 Terawattstunden auf 700 bis 750 Terawattstunden 2030 kommen wird. Und das können dann bis 2045, sagt dein Lieblings-Superminister Habeck, gut und gerne 1000 Terawattstunden sein.
Ja, und jetzt wird's interessant. Was wir hier erleben, ist natürlich ein wirklicher Umbruch, weil das System sich selbst zerlegt. Die Ideologen zerstören sich gerade selbst. Ich habe gerade mit einem gewissen Lächeln gesehen, dass Goldman Sachs und auch BlackRock und so weiter sich aussprechen dafür, ab jetzt nur noch in grüne Technologien zu investieren. Genau in diese Technologien, die Habeck und Konsorten da mehr oder weniger anstreben. Und damit setzen sie ein Zeichen als größte Kapitalsammelbecken der Welt und sagen, jeder, der nicht in Grün investiert, dessen Todesurteil ist eigentlich ökonomisch schon durchgesprochen, ist ausgesprochen, ist erledigt. So, wir dürfen aber eines nicht vergessen. Wir sehen anhand dieses Durchwurstelpragmatismus, dass es nicht funktioniert. Und das bedeutet, auch wenn ein großer Konzern wie BlackRock oder Goldman Sachs sagen, wir gehen alle in diese Investition rein, auch eine große Fehlinvestition bleibt eine Fehlinvestition. Und das, was wir dabei erkennen, ist, dass diejenigen, die nicht mitmachen, als Sieger hervorgehen und diejenigen, die genau in diese Schiene weiterlaufen, lassen sich vor unseren eigenen Augen zerlegen mit ihrer eigenen Ideologie, weil es eben nicht funktioniert. Und das ist die gute Nachricht bei der ganzen Geschichte. Wir sehen hier mehr oder weniger ein Abwirtschaften, aber ich spüre schon den Phönix aus der Asche, wie er schon mit den Flügeln schlägt.
Ja, also ich höre es noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich sehe jetzt erstmal wieder eine ganze Menge Probleme auf die Menschen zukommen, die sich in Sicherheit wiegen und die sagen, die Gaspreise sinken und so weiter. Tja, nur für die Neukunden wird es richtig teuer und die Gaspreise werden auch wieder steigen. Das wird auch von Herrn Birol zum Beispiel unterstrichen und von allen jenen Menschen, die ein bisschen Fachverstand und Sachverstand für dieses Thema besitzen, kann gar nicht anders sein. Kein Öl mehr aus Russland, kein Gas mehr aus Russland und die Atomkraftwerke werden Ende März stillgelegt in Deutschland. Ja, also, was sagt Herr Habeck weiter? Das meldet die Bild-Zeitung. Der Anteil erneuerbarer Energien soll bis 2045 auf 80% steigen. Und dafür sei eine Verdreifachung des Ausbautempos nötig. Problem? Selbst Deutschlands größter Windkrafthersteller Enercon hält diese Ausbaupläne für unerreichbar. Er kritisiert unter anderem zähe Genehmigungsverfahren, den lahmen Netzausbau. Und der CEO der Enercon GmbH, der Mann heißt Jürgen Zeschke, der warnt in der Bild-Zeitung, dass diese Ziele von Robert Habeck viel zu optimistisch seien. Er sagt wörtlich, unter den aktuellen Rahmenbedingungen, insbesondere den langen Genehmigungsverfahren, erscheint es nicht realistisch, dass die politischen Zielvorgaben erreicht werden. Weiter, die Installationszahlen befinden sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Mit lediglich 2,1 GW Nettozubau lag der Onshore-Ausbau in Deutschland letztes Jahr deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Die Zielsetzung der Politik für 2022 lag bei 3 GW, also Gigawatt. Wir gehen davon aus, dass es noch bis 2024 dauern wird, bis es überhaupt eine Wirkung zeigt. Der Netzbau müsste in Deutschland schneller und umfangreicher erfolgen. Die bisherige Abwehrhaltung im Süden, insbesondere in Bayern, ist bekannt und spiegelt sich in den sehr niedrigen Installationszahlen dort wieder. Andreas, dort wird ja auch gezielt der Strom schon abgeschaltet.
Aber all das, was wir jetzt sehen, zeichnet ja deutlich, dass diese gesamte grüne Ideologie eben halt versucht, Schumpeter als großen historischen Ökonomen auf den Kopf zu stellen, indem man die kreative Zerstörung selbst einleitet. Und das ist diese Hybris, diese anthropozentrische Hybris, dass man das ganze System quasi so gestalten kann und alle Gesetze der Natur außer Kraft setzt. Und wenn da jetzt die großen, riesengroßen Philanthropen und alle, wie sie da sind, investiert sind, dann werden sie natürlich auch krachend deinvestiert werden, wenn das nämlich nicht mehr funktioniert. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wieder die Schnellen die Langsamen überholen und nicht mehr die Großen die Kleinen.
Naja, wir haben ja von einigen Autobauern schon gehört, dass sie doch nicht willens sind, die Verbrenner aufzugeben, sondern weiterzubauen und auch weiterzuentwickeln. Und nochmal, es sei ja wiederholt, dieses Verbrenner aus für die Autos, das ist für die EU beschlossen und natürlich steht da ganz vorne Deutschland an der Spitze, an der einsamen Spitze, die sagen, ja, wir werden das alles einhalten. Andreas, aber der Rest der Welt ist schon ziemlich groß im Gegensatz zur EU.
Ja, das stimmt schon. Das ist definitiv. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Die werden den Verbrennermotor schon deshalb nicht aufgeben wollen. Zumindest weltweit nicht. Das große Problem ist, Deutschland gibt ja schon mehr oder weniger auf, wird dann abwandern, die restlichen Unternehmen. Das ist ja auch der Grund, warum amerikanische Großkonzerne und Investoren die Unternehmen aufsplitten, aufspalten wollen und die produktiven von den unproduktiven Sparten trennen wollen, weil sie nur die Filetstücke kaufen wollen, wollen sie nach USA holen und alle, die unproduktiv sind, die sollen dann in Deutschland bleiben und dann damit untergehen. Das ist ja das Gesamte, was da letztendlich hintersteht. Ich bin ehrlich gesagt da relativ beruhigt bei dieser ganzen Geschichte, weil auch wenn es jetzt eine dramatische Situation gibt, die uns allen bevorsteht, und deshalb ist es so wichtig wie nie, auf die Autarkie, auf die Vorsorge zu achten, mehr denn je. Gerade jetzt, wo viele Leute zum Beispiel sagen, ach, das hat sich ja doch wieder beruhigt, so schlimm ist es nicht geworden und jetzt gibt es auch wieder Ecoflows und jetzt kann man wieder das und das wieder kaufen. Ja, man sollte froh sein und auch dabei bleiben, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich so ein Ding auch immer noch zulegt. Denn es ist wichtiger denn je, denn es könnte sein, dass der nächste Abbruch der Versorgung dann im Prinzip ein finaler Abbruch der Versorgung ist und es dann gar keine mehr gibt. Das sind auch ganz wesentliche Dinge, die jeder durchdenken sollte.
Ja, mein lieber Andreas, mir reicht's für heute.
Ja, das war wirklich anstrengend. Schwere Themen heute wieder.
Es sind wieder schwere Themen. Es ist auch immer das Einlesen, das sich schlau machen, das rundherum recherchieren. Das sind dann schon manchmal Herausforderungen hier am frühen Morgen. Heute hat alles ein bisschen länger gedauert. Da war auch noch ein technisches Problem. Aber jetzt scheint die Sonne. Es ist schön kalt draußen. Und wir schicken euch viel Kraft, viel Licht, viele gute Helfer. Und wenn ihr Lust habt, heute gibt's wieder ein Abendgebet.
Und wir sehen und hören uns am Freitag.
Wir sehen uns.
Wir sehen uns, die anderen hören uns.
Das lässt sich nicht vermeiden, Schatz.
Es ist so, Mäuselchen.